Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite noch. Ihr wundert euch vielleicht, warum haben wir jetzt kein Lied gesungen und so weiter und so fort. Heute wird hoffentlich alles ein bisschen kürzer, weil wir im Anschluss ein Visionstreffen haben. Sagt Feline gleich nochmal was zu, nur damit ihr wisst, warum wir jetzt nicht noch ein bisschen ausgedehnteres Programm vor der Predigt haben. Ich habe schon gesagt, Christoph Funk, mein Name, ich bin Pastor hier bei Erlebt. Und es ist cool, dass du da bist. Und wir sind in dieser Predigtreihe Kirche sein. Und es geht um den ersten Petrusbrief, den wir uns angucken. Ein Brief, den der Apostel Petrus geschrieben hat an mehrere Gemeinden und der sehr spannend ist, weil er an Gemeinden gegangen ist, denen es schwierig ging. Also den Leuten, die in der Gemeinde sind, die wurden benachteiligt, teilweise verfolgt und die haben sich viele, viele Fragen gestellt, eben was es auch bedeutet, Kirche zu sein. Und da gucken wir rein und wir haben letztes Mal uns in Kapitel 2 einen Text angeguckt und um diesen oder zumindest einen Teil von diesem Text wird es auch heute gehen. Aber ich möchte mit einer Geschichte einsteigen und zwar nicht einer Geschichte aus dem Neuen Testament, also dem zweiten Teil der Bibel, sondern eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich finde diese Geschichte super bemerkenswert, ja fast ein bisschen merkwürdig, wenn man sie so liest im Alten Testament. Und zwar ist das die Geschichte von Hosea. Hosea war ein Mann, der vor vielen, vielen Jahren im heutigen Israel lebte. Und Hosea, wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber er war Single, als die Geschichte anfing. Also unverheiratet, nicht befreundet, nicht verlobt, einfach Single. Und natürlich, wie eigentlich alle Männer oder ja, eigentlich alle Männer seiner Generation, behaupte ich jetzt mal, hatte er vor, zu heiraten und Familie zu gründen. Aber es war einfach bisher nicht die richtige Frau aufgetaucht. Deswegen war er weiterhin Single. Hosea zeichnete noch was aus, nämlich das, dass er einen besonders intensiven Draht zu Gott hatte. Also Hosea merkte in dieser Zeit, in seinen jungen Jahren, dass Gott immer mehr und mehr sehr konkret mit ihm sprach. Also ungewöhnlich konkret, so wie er es eigentlich nur bei den Propheten tat, die Hosea ja auch kannte, die Botschaften für das Volk weitergaben. Und Hosea wusste von diesen Propheten, dass Gott das manchmal oder meistens eigentlich so macht, dass er ihnen wirklich eine sehr konkrete Botschaft gab, die sie teilweise eben auch aufschreiben sollten und konnten. Aber auf jeden Fall sollten sie die Botschaft, die sie von ihm empfingen, weitersagen, dem Volk, manchmal einzelnen Personen. Und das wusste Hosea. Er wusste aber auch, dass manchmal Gott den Propheten spezielle Taten quasi aufgab. Also so ein bisschen wie eine Art Theaterstück in Kurzform. Und dieses Theaterstück sollte etwas kommunizieren. Also er nahm die Propheten und mit ihrem Leben, mit ihren Dingen, die sie sozusagen auszeichneten, die sie taten, kommunizierten sie eine Botschaft. Und genau das war auch bei Hosea der Fall. Hosea bekam von Gott den Auftrag, etwas Besonderes zu tun. Ja, etwas, was ihm wahrscheinlich nicht besonders leicht gefallen ist. Gott sagte ihm, er solle heiraten. Soweit perfekt. Aber er sollte eine Frau heiraten, die sich durch sexuelle Untreue auszeichnete. Und das bedeutete konkret, er solle eine Frau heiraten, die, auch wenn sie mit Hosea verheiratet wäre, Sex mit anderen Männern hätte, und zwar regelmäßig. Das ist eine ziemlich krasse Aufforderung. Hosea gehorcht Gott, Hosea tut das, er heiratet Gomer, so hieß die Frau. Und diese Gomer, die hatte offensichtlich schon bei dem Kennenlernen den Ruf, dass man sie schnell rumkriegen würde. Ja, also das war sozusagen diejenige, die auch schon damals so ein bisschen anrüchig war in der Gesellschaft. Und Hosea heiratet sie. Er heiratet sie trotzdem. Die beiden bekommen drei Kinder. Und wenn man diese Geschichte liest im Buch Hosea, dann ist nicht so ganz klar, ob alle drei Kinder wirklich von Hosea stammten. Es ist möglich, aber es klingt fast so, als wären da auch Kinder von anderen Männern mit dabei. Aber wie auch immer, was sehr deutlich wird, Hoseas Frau ist notorisch untreu. Sie geht immer und immer wieder fremd. Hosea liebte sie, aber sie lief anderen Männern geradezu hinterher, um mit ihnen ins Bett zu steigen. Und irgendwann reichte ihr das der Frau und sie zog aus. Sie verließ Hosea. Aber das bedeutete in der damaligen Zeit für eine Frau, und das war ein bisschen anders als heute, dass sie umso mehr schauen musste, wer sie jetzt versorgte. Denn normalerweise war das in der damaligen Gesellschaft so, dass die Versorgung, also Essen, Trinken, Kleidung und so weiter und so fort, dass das in der Regel über den Ehemann lief. Dafür war er zuständig, das war sein Job und wenn er das gut machte, dann ging es den Leuten normalerweise auch gut. Und was tat sie alternativ? Sie fing an, sich regelrecht zu prostituieren. Ich schlaf mit dir, sagte zu ihren Liebhabern, und du gibst mir dafür Essen, Trinken und Sachen, die ich zum Leben brauche. Wenn man das so liest, diese Geschichte, ich habe mich gefragt, wie muss Hosea sich wohl gefühlt haben? Also ich vermute, da war alles dabei. Da war tiefe Enttäuschung und innerlich schwer verletzt. Also Hosea war wund innerlich. Gleichzeitig war da Wut, ja, regelrecht Hass auf seine Frau und mit Sicherheit auch auf die Liebhaber. Und dann, wie das ja so häufig in solchen Zeiten ist oder in solchen Krisen, Selbstvorwürfe und Selbstzweifel. War ich nicht gut genug für sie? Habe ich sie nicht gut genug geliebt? Was ist der Grund? All solche Fragen beschäftigten Hosea. Zu meiner Jugendzeit, das ist schon eine Weile her, wie ihr sehen könnt, ich habe graue Haare, da gab es einen Liedermacher, würde man nicht sagen, sondern, berühmten Sänger, Herbert Grönemeyer. Keine Ahnung, kennt den hier noch jemand? Also, okay, danke. So alt bin ich dann doch noch nicht. Also Herbert Grönemeyer, der hat ein Lied geschrieben über eine ziemlich ähnliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob er die wirklich gemacht hat oder nicht, aber auf jeden Fall ist dieses Lied schon ziemlich gut. Beschreibt diese Erfahrung wahrscheinlich seine Frau oder Freundin, hat einen anderen und beschließt es jetzt offiziell zu machen. Herbert Grönemeyer oder wer auch immer diese Person da in dem Lied ist, weiß nichts davon, kommt nach Hause und findet dort die neuen Verhältnisse vor. Und dann gibt es ein paar Zeilen, ich möchte euch die mal vorlesen, weil ich finde, die bringen das ziemlich gut zum Ausdruck. Sein Pyjama, ihr könnt ja innerlich mitsummen, wenn ihr das Lied noch so im Ohr habt, das muss man fast. Sein Pyjama liegt in meinem Bett, sein Kamm in meiner Bürste steckt, was soll das? Sein Aftershave klebt in der Luft, warum hat er nicht gleich meins benutzt? Was soll das? Du sagst, er wohnt ab jetzt bei dir und zeigst nur stumm auf die Ausgangstür. Was soll das? Du kochst gerade sein Leibgericht, meine Faust will unbedingt in sein Gesicht und darf nicht. Sein Kopf stützt sich auf sein Doppelkinn, seit wann zieht's dich zu Fetten hin? Los, sag was! Wie man an einem solchen Schwamm sein Herz einfach verschleudern kann. Los, sag was. Ich lass dich viel zu oft allein, aber der muss es doch nun wirklich nicht sein. Was soll das? Womit habe ich das verdient, dass der mich so blöde angrient? Warum hast du mich nicht wenigstens gewarnt? Zu einer betrogenen Nacht hätte ich vielleicht nichts gesagt, hätte mich zwar schockiert, wahrscheinlich hätte ich's noch kapiert. Aber du hast ja gleich auf Liebe gemacht. Ihr glotzt mit euren Unschuldsmienen wie zwei, die einander verdienen, spielt verliebt, doch ihr lacht zu laut. Hat dich beim Wühlen in den Kissen denn nie dein Gewissen gebissen? Seit wann bist du so abgebrüht, hast mich so schnell abgeliebt? Womit habe ich das verdient? Ich könnte mir vorstellen, dass Hosea ähnliche Gefühle und Gedanken gehabt hat. Vielleicht hat das nicht so poetisch ausdrücken können und dieses Lied hat da wahrscheinlich auch nicht gesummt, aber ich glaube, dass er innerlich wirklich ähnlich oder vielleicht sogar noch krassere Gefühle hat. Und ich finde diese Geschichte, wenn man die liest im Alten Testament, im Buch Hosea, die zwingt einen fast dazu, mit Hosea mitzufühlen, auch wenn uns die Geschichte Hoseas Gefühle eigentlich nie so richtig mitteilt. Ich vermute, es ist so wie heutzutage auch oft, das Leben geht weiter. Hosea musste sich irgendwie damit abfinden. Und mit der Zeit werden die Wunden nicht unbedingt geheilt, aber so manches sortiert sich, Manche Gefühle werden schwächer. Er bekommt wieder festeren Boden unter seine Füße und kann wieder nach vorne schauen. Aber die Geschichte geht weiter, weil wie eigentlich immer in solchen Fällen führt die Prostitution von Gomer nicht zu ihrem erhofften Erfolg. Anstatt mit allem Lebensnotwendigen versorgt zu werden, anstatt an den reichen Gütern und dem Luxus ihrer Liebhaber Anteil zu bekommen, wird sie von ihnen missbraucht, ausgenutzt und letztlich versklavt. Und irgendwann, ausgelaugt und gezeichnet von ihrem Lebensstil, wird sie auf dem Sklavenmarkt zum Verkauf angeboten. Und da sagt Gott zu Hosea: Geh und wirb noch einmal um sie. Kauf sie frei und nimm sie als deine Frau zurück. Wie muss es Hosea wohl da ergangen sein? Um diese untreue Frau soll ich nach all dieser Zeit noch einmal werben? So wie beim ersten Mal, als wir uns kennengelernt haben? Für sie soll ich Geld bezahlen, um sie freizukaufen? Sie hat mein Leben zerstört. Sie hat meine Liebe mit Füßen getreten. Sie hat mich betrogen. Sie hat mein Vertrauen zerstört. Sie hat mich ausgenutzt. Sie hat es in keiner Weise verdient. Wieso um alles in der Welt sollte ich das tun? Aber Hosea gehorcht Gott und tut es. Und er nimmt sie wieder als seine Frau auf. Und an dieser Stelle endet die Geschichte. Und die wichtige Frage ist natürlich, was soll uns das sagen? Beziehungsweise, was sollte das denn dem Volk Israel damals sagen? Und das wiederum wird in dem Buch Hosea sehr deutlich. Gott hat das Volk Israel, wer sich an die Exodus-Reihe noch erinnert, der wird das vielleicht noch im Ohr haben, da ging es genau darum. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei als quasi ein Volk, was noch gar nicht ein Volk war, rausgeführt, hat es befreit. Dann hat er es quasi sicher in die Wüste geführt, an den Berg Sinai. Und an dem Berg Sinai hat er mit ihnen einen Bund geschlossen, hat ihnen gesagt: Ihr seid mein kostbarer Besitz, ihr seid mein Volk, ihr gehört zu mir, ihr seid etwas ganz Besonderes, ausgezeichnet vor allen Völkern dieser Welt. Ihr gehört zu mir. Und er hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen, hat sie zu seinem persönlichen Besitz gemacht und sie beauftragt, dass sie seine Herrlichkeit in der ganzen Welt widerspiegeln sollen. Und dann hat er ihnen Gebote gegeben und das erste Gebot, was er ihnen gibt, sozusagen von diesem Grundgesetz der Gebote, heißt: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keinem anderen Gott dienen neben mir. Ich bin der Einzige für dich, dein Gott. Und dieses Volk Israel braucht keine 5 Minuten, um geistlich fremd zu gehen. Es hängt sich notorisch an andere Götter. Es folgt anderen moralischen Grundsätzen. Es fragt nicht mehr nach ihrem Gott, der sie aus Ägypten befreit hat mit starker Hand. Und es legt auch keinen Wert mehr darauf, Gottes Volk zu sein. Das fing ein paar Minuten, nachdem sie das Gebot bekommen haben, diese Gebote, diese Zusage Gottes, fing das an und zog sich durch bis in die Zeit Hoseas. Und Gott hat immer und immer und immer wieder Leute geschickt und gesagt: Kommt doch zur Einsicht, kehrt doch um, es wird euch nicht gelingen, es wird auch nicht gut sein. Er hat wieder neu um sie geworben als Volk und versuchte ihnen das deutlich zu machen, dass wenn sie diesen Weg weitergehen, es ein Weg in den Abgrund sein würde, ein Weg ins Verderben, aber sie wollten notorisch nicht hören. Und dann kommt es so, wie er es angekündigt hat. Ja, wie es kommen musste, das Volk wird verstoßen, oder man müsste eher sagen, Gott macht eigentlich offensichtlich, was das Volk die ganze Zeit schon gelebt hat. Sie sind nicht mehr sein Volk, sie wollen keine Barmherzigkeit und Gnade, sondern fordern den Zorn des lebendigen Gottes heraus. Und das, wenn man das so mitkriegt, wenn man das Alte Testament liest, ist das eine Tragik, eine absolute Tragik. Und dann kommt das Erstaunliche: Trotz der notorischen Verirrung dieses Volkes, das absolut Bemerkenswerte, das, ich sage es bewusst, Göttliche. Gott sagt: Es kommt der Tag, an dem mein Volk erkennen wird, wie elend es um sie steht, und sie werden umkehren. Es kommt der Tag, da werden sie auf dem Sklavenmarkt verhökert und den Völkern der Welt zum Angebot gemacht. Aber dann ist Gott nicht der, der dasteht und sagt, ha, die Suppe hast du dir selber eingebrockt, die kannst du jetzt auch selber auslöffeln. Mit allem Fug und Recht könnte er das sagen, tut er nicht. Nein, sondern Gott sagt, ich bin derjenige, wie Hosea, der hingeht und den Preis bezahlt, um sie freizukaufen. Versuch dich mal in Hoseas Lage hineinzuversetzen. Was hättest du getan an seiner Stelle? Da steht sie, die Frau, die dich betrogen hat, die deine Liebe mit Füßen getreten hat und nichts von dir wissen wollte. Würdest du hingehen und sie freikaufen, damit sie wieder deine Frau wird? Gott wird sie freikaufen. Und er sagt Folgendes in Hosea: Dann aber will ich selbst sie umwerben. Ich werde sie in die Wüste bringen, wie damals im Buch Exodus, und ihr zu Herzen reden. Dort wird sie meine Liebe erwidern, wie damals, als sie jung war, als sie aus Ägypten kam. Danach werde ich sie zurückbringen und ihr die Weinberge wiedergeben, und das Achortal und das Unglückstal sollen zu einem Tor der Hoffnung werden. Wenn das geschieht, wirst du mich deinen Mann nennen, sagt der Herr zu Israel, und nicht mehr deinen Baal, das war der Götze oder der Hauptgötze, dem sie damals nachgefolgt sind. Ich werde dich dazu bringen, dass du das Wort Baal nie mehr in den Mund nimmst, und ich werde mit dem Wild, den Vögeln, allen anderen Tieren eine Übereinkunft treffen, dass sie dir keinen Schaden mehr tun. Ich zerbreche alle Kriegswaffen und entferne sie aus deinem Land, sodass du in Frieden und Sicherheit leben kannst. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich, der Herr. Ich will dich, Israel, wieder in dein Land einsehen. War dein Name zuvor kein Erbarmen, so hieß ein Kind von Hosea, so werde ich mich jetzt über dich erbarmen. Warst du zuvor nicht mein Volk, so hieß auch ein Kind von Hosea, so sage ich jetzt zu dir, du bist mein Volk, und du antwortest, du bist mein Gott. Das ist Gott, so reagiert er. Und interessant, einige Kapitel später im Hosea-Buch ändert Gott das Bild, und hier spricht er dann nicht mehr vom Ehemann und Ehefrau, sondern er benutzt plötzlich das Bild vom Vater und vom Sohn. Israel ist der Sohn, Ephraim, der es gut hatte beim Vater, aber er läuft von Gott, dem Vater, weg in sein Verderben. Der Sohn, der nicht hören will, fügt sich großen Schaden zu, und Gott bricht es geradezu das Herz. Da heißt es, mein Volk kehrt nicht um und hält an seiner Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nie und nimmer helfen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim, wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel, wie die Städte Adma und Zeboim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht, mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben. Und wisst ihr, wenn ihr euch ein bisschen in der Bibel vielleicht auskennt, es gibt eine ganz, ganz berühmte Geschichte, die Jesus selber erzählt. Die steht in Lukas-Evangelium, also einem Evangelium im Neuen Testament, in Kapitel 15. Das ist die Geschichte von zwei Söhnen. Und der erste Sohn, das ist der, der abhaut. Das ist der Sohn, der keinen Bock mehr auf den Vater hat, keine Lust mehr hat, zu Hause zu sein, wo es ihm gut geht. Der meint, er weiß es besser. Der abhaut und sagt, Vater, ich will auch noch mein Erbe haben, das, was mir zusteht, damit ich ein bisschen Mittel habe für mein neues Leben. Und der Vater gibt es ihm und lässt ihn laufen. Und er landet bei den Schweinen. Und das heißt absolut unterste Ebene. Nichts mehr zu essen, nichts mehr zu beißen, keine Mittel mehr, gar nichts. Und an dem Punkt sagt er, ich kehre um. Bei meinem Vater hatte ich es gut. Ich will nicht mehr sein Sohn sein. Das Recht habe ich mir verspielt, aber ich will nach Hause. Und er kehrt um. Der Vater nimmt ihn voller Liebe und Barmherzigkeit an. Und zwar als seinen Sohn, und freut sich, dass er wieder zu Hause angekommen ist. Und ich glaube, Jesus kannte Hosea sehr gut. Und diese Geschichte kommt nicht von irgendwoher. Die Frage ist natürlich bei diesen Geschichten, warum erzähle ich das und was hat das mit uns zu tun? Das sind entfernte Menschen, Hosea kennen wir nicht, Jesus vielleicht ein bisschen, aber auch nicht von damals. Also was hat das mit uns zu tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Diese Geschichten sind wie so zusammengepresste Versionen von unserer Lebensgeschichte. die natürlich ganz anders an manchen Punkten aussieht und doch im Kern dieselbe ist. Nämlich, wir sind alle Gott untreu geworden, unserem Schöpfer. Wir haben uns alle von ihm abgewandt und tun so, als gäbe es ihn nicht. Wir tun so, als bräuchten wir ihn nicht. Und wir machen nicht das, was er für richtig und für wahr erklärt hat. Und diese Geschichten sind unsere Geschichten. Unsere persönlichen Geschichten. Und jetzt die große Brücke zum Petrusbrief. Wenn Petrus seinen Brief an bedrängte und verfolgte Christen, an Gemeinden, denen es echt schwer ging, schreibt, dann hat er ein Ziel. Und dieses Ziel heißt, er will, dass sie neu verstehen, was sie, die Christen, im Kern ausmacht, was ihre Identität ist, was sie im Kern sind. Er möchte, dass sie verstehen, was es bedeutet, Kirche zu sein. Und in unserem heutigen Predigttext tut er das, indem er ein paar Ausdrücke nennt. Er reiht sie quasi einfach nur so auf. Aber diese Ausdrücke haben es in sich, weil sie die Identität des Volkes Gottes beschreiben. Diese Ausdrücke, das muss man sich so vorstellen, für die Hörer und Leser damals waren das wie so Links, die wir häufig jetzt im Internet haben. Ja? So ein Link, wo man draufklicken kann und zack, öffnet sich der Browser und man hat da irgendwie eine Seite mit ganz, ganz vielen weiteren Informationen. Solche Links fügt Petrus hier ein und diese Links, die gehen alle ins Alte Testament zurück und zwar genau an diese Stellen, die ich gerade erzählt habe, nämlich in das Buch Hosea und in das Buch Exodus, wo Gott dem Volk Israel sagt, das ist eure Identität, das seid ihr. Gott hat das Volk berufen und er wollte ihnen Gnade und Treue und Barmherzigkeit erweisen. Und das, obwohl sie untreu waren. Petrus schreibt hier, hört genau hin, aber ihr, er schreibt das an die Gemeinden, seid auserwählt, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Das ist alles Sprache von Exodus, von dem Buch Exodus 1:1. Und dann kommt's, denn ihr sollt seine großen Taten verkünden. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, Hosea, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Wieso kann Petrus diese Bezüge aus dem Alten Testament nehmen, Aussagen, die dem Volk Israel galten und sie den Christen zur Ermutigung schreiben? Worin liegt da die Ermutigung? Na, die Ermutigung liegt darin, dass Petrus das, was Gott seinem Volk Israel zugesagt hat, ja, was Gott jemals in der Bibel zugesagt hat, nimmt, weil er genau weiß, in Christus, in Jesus Christus, sind alle Verheißungen Gottes mit einem Ja unterschrieben und dem zugedacht, der in Christus ist, der mit Jesus unterwegs ist. Alle Verheißungen Gottes finden in Jesus Christus ihr Amen. So ist es. Und das bedeutet, dass Petrus mit Fug und Recht sagen kann, ihr als Gemeinden, ihr als Christen, ihr seid Teil des Volkes Gottes. Und das, was Gott dem Volk Israel, seinem Volk zugesagt hat, gilt euch und all denen, die in Jesus Christus sind. Das ist die Erfüllung all der Verheißung. Denn Jesus war derjenige, der den Preis bezahlt hat, den vollen Preis, der jeden von uns erkauft hat vom Sklavenmarkt der Sünde mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Durch seinen Sohn Jesus hat er den Weg geebnet, den Weg zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater allein durch mich. All deine und meine Untreue, unser Fremdgehen, unsere Schuld, unser Versagen, all das hat er auf Jesus gelegt. Ihn hat er in die Gottesferne geschickt. Er selber hat den ultimativen Preis bezahlt, nämlich seinen Sohn zu verlieren damit er dich auf ewig haben kann. Er hat seinen eigenen Sohn in die Gottesferne geschickt. Er hat ihn verloren, damit er uns haben kann. Und er ist dabei und er hat sich ein Volk gesammelt. Ein Volk aus allen Nationen dieser Welt. Und ich freue mich so, dass unsere kleine Gemeinschaft hier bunter wird, aus allen Nationen. Jeder, der aus einer anderen Nation als Deutschland kommt, ich freue mich so, dass ihr da seid, ernsthaft, weil das ist ein Bild von dem, was Gott weltweit tut. Er sammelt sich Leute aus allen Nationen dieser Welt und macht sie zu seinem Volk. Warum? Weil Jesus Christus gekommen ist. Und Gott sagt, ich habe nicht aufgehört, dich und euch zu lieben. Ich habe nicht aufgehört, auch wenn du die ganze Zeit geistlich fremd gehst. Ich höre nicht auf, dich zu lieben. Ja, früher warst du nicht Teil meines Volkes, aber jetzt bist du es. Jetzt seid ihr es. Früher hattet ihr keine Hoffnung auf Erbarmen und Barmherzigkeit. Aber jetzt, durch Jesus Christus, seid ihr Begnadigte und Beschenkte. Leute, wir müssen uns in dieser Wahrheit baden. Wir müssen darin eintauchen, wenn wir leben wollen aus unserer neuen Identität. Das müssen wir uns quasi jedes Mal geben. Das müssen wir trinken, inhalieren mit allem, was geht. Das ist die Wahrheit, das ist die Identität. Und Petrus gibt es den Gemeinden mit und sagt, badet euch in dieser Wahrheit, nehmt das an. Und diese großartigen Taten Gottes, dass er uns befreit hat, die sollen wir verkünden. Das sind die großartigen Taten, die wir weitersagen sollen. Dem englischen Pastor C.H. Spurgeon, wer mich kennt, weiß, ich zitiere den ständig, weil ich den toll finde. Ich kannte den nie, der ist schon lange tot, aber trotzdem finde ich den super. Der wurde mal gefragt, warum sind Christen eigentlich nicht sofort, wenn sie Christen werden, also mit ihrer Bekehrung, so wie wir das nennen, warum werden die nicht sofort in den Himmel aufgenommen? Das wäre doch viel, viel besser. Wäre doch irgendwie voll der schlaue Plan. Darauf hat C.H. Spurgeon geantwortet, wir Christen bleiben auf der Erde als Seemänner, die den guten Samen ausbringen. Wir sind Pflügende, die den Boden umpflügen und vorbereiten. Wir sind Boten, die Gottes Rettung verkünden sollen. Wir sind hier, weil wir die wunderbaren Taten Gottes unseren Mitmenschen weitersagen sollen. Das ist unser Job. Das ist unser Auftrag. Darum geht's. Und wir als Erlebt, als Familie Gottes, als Teil seines Volkes, sind heute hier in Potsdam, um seine großen Taten unseren Nachbarn, Freunden, Kollegen und Familien zu bezeugen. Und ihnen diesen Gott zu verkünden. Diesen Gott, der sagt, ich kaufe dich frei, obwohl du die ganze Zeit von mir weggelaufen bist. Ich liebe dich. Der Gott, der die Menschen so sehr liebt, obwohl sie ihm den Rücken kehren. Er, der sie so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte, ihn am Kreuz sterben ließ, damit er den Preis bezahlte und wir frei und gerettet sind. Dieser Gott macht dieses Angebot und er macht es vor allen Dingen durch uns, indem wir es weitergeben. Und diese Botschaft, den Potsdamern weiterzugeben, den Menschen, die um uns herum sind, Wege zu ihren Herzen zu finden, damit sie das Evangelium hören und verstehen können, damit Gott für sie erlebbar wird, das sollte unsere Kirche ausmachen. Das bedeutet es, Kirche zu sein. Aber wisst ihr, manchmal wissen wir ja gar nicht so richtig, wie wir das machen können, oder? Wie können wir das bezeugen? Das ist irgendwie so schwierig, unnatürlich, merkwürdig, keine Ahnung. Und ja, es braucht Kreativität, es braucht Mut und es braucht Einsatz, um Brücken zu den Potsdamern, zu den Herzen der Potsdamern, die Gott überhaupt nicht kennen, für die Gott überhaupt keine Rolle spielt, zu bauen. Aber selbst wenn wir uns einsetzen, wenn wir Gas geben, wenn wir Brücken bauen, wenn wir wer weiß was machen, ist das noch nicht automatisch so, dass wir dann auch Gottes große Taten bezeugen. Es ist doch oft so, dass wenn uns sich Gelegenheit bieten, wir den Mund nicht aufkriegen. Dass wir plötzlich selber nicht mehr wissen, ja, so hell fühlt sich das jetzt irgendwie nicht an bei Jesus und so dunkel fühlte sich das vorher auch nicht an. Was ist denn jetzt der Unterschied? Was soll ich denn jetzt bezeugen? Es gibt eine Geschichte, mit der möchte ich schließen, von einem Mann im Westen der USA. Er wird erzählt, er hatte vor vielen, vielen Jahren mal ein Adlerküken gemopst, sozusagen. Also er hat sich das quasi zu eigen gemacht und großgezogen. Vielleicht hat er es auch gefunden, ich weiß es nicht, wahrscheinlich eher das. Und hat das die ganze Zeit hindurch versteckt gehalten. Keiner wusste, dass er zu Hause eigentlich einen Adler hatte, und zwar mittlerweile einen großen, ausgewachsenen Adler. 17 Jahre lang wusste so gut wie niemand von seinem besonderen Haustier. Aber eines Tages musste dieser Mann umziehen und er konnte dort weder den Raubvogel noch seinen Besitz mit hinnehmen. Mit anderen Worten, er musste irgendwie alles loswerden und dann beschloss der Mann, eine Auktion zu machen. Und als Höhepunkt der Auktion, also wenn er seinen ganzen Hausrat da versteigert hat, wollte er vor allen Augen diesen mittlerweile alten Adler freilassen. Er schaltete einige Anzeigen in der Zeitung der Gegend und tatsächlich viele, viele Leute kamen an dem Tag vor allen Dingen, um die Freilassung des Adlers mitzubekommen. Dieser Tag der Auktion war kein besonders freundlicher, nicht so wie heute bei uns, sondern der Himmel war bedeckt, die Wolken hingen tief, regenschwer über der Erde, also eigentlich nicht so ein toller Wohlfühltag. Und die Auktion kam zum Ende und der Höhepunkt war quasi da. Es war soweit, der Mann stellte den großen Käfig, in dem der Adler saß, auf den Hof und öffnete ihn. Aber der Adler bewegte sich keinen Zentimeter. Dann dachte sich sein Besitzer, na gut, ich rufe ihm freundlich zu und er ging hin, rief, komm Adler, beweg dich, das Tor ist auf, du kannst fliegen, was weiß ich, vielleicht hat er auch irgendwelche Vogellaute von sich gegeben. Der Adler bewegte sich keinen Zentimeter. Und das sollte ja nun nicht die peinlichste Veranstaltung seines Lebens werden, mit anderen Worten, irgendwie musste er was machen. Er ging also irgendwie zu diesem Käfig und auf einer Seite mit großer Vorsicht und doch gleichzeitig mit Kraftanstrengung holte er diesen Adler irgendwie aus diesem Käfig und versuchte ihn dann von seinem Arm in Richtung Himmel zu schubsen, so nach dem Motto, jetzt flieg endlich, ja, ich lass dich aus dem Nest heraus, flieg. Aber das Einzige, was passierte, war, dass der Adler kurz in die Luft seine Schwingen erhob und dann auf der Schulter des Mannes wieder landete und dort blieb. Der Adler machte keine Anstalten, irgendwo hinzufliegen. Und der Mann war natürlich verblüfft und wusste auch nicht mehr, was er jetzt machen sollte, weil das ja gerade etwas peinlich für ihn war, als Höhepunkt diesen Adler freizulassen, der nicht fliegen wollte. Genau in diesem Moment brach durch die Wolkendecke ein Sonnenstrahl und fiel auf die versammelte Menge und direkt in die Augen des Adlers. Und in dem Moment spannte der Adler seine mächtigen Schwingen aus, erhob sich in die Luft, um wie von einem Magnet angezogen, der Sonne zuzufliegen. Seht ihr, ich glaube, bei uns ist das ganz ähnlich wie bei dem Adler. So oft hören wir den Appell, dass wir anderen von unserem Glauben erzählen sollen. Wir appellieren vielleicht sogar an uns selber und sagen, komm, ich muss es weitersagen. Manchmal unternehmen wir die krassesten Anstrengungen, um uns und andere zu Jesus zu bringen oder von ihm zu erzählen, um sie irgendwie auf Jesus aufmerksam zu machen. Aber allzu oft bleiben das einfach Versuche und manchmal auch schlechte. Damit wir als Einzelne und als Kirche die großen Taten Gottes mutig und überzeugt in Liebe zu unseren Mitmenschen und zu Gott bezeugen, dafür müssen wir das Licht sehen. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Erst wenn wir ganz persönlich für dich, du für dich siehst, dass Jesus dein Licht der Welt ist, dass er dich aus der Finsternis des Egoismus, der Sünde und der Schuld in sein herrliches Licht der Gnade, Vergebung und Annahme gebracht hat. Erst dann wirst du, erst dann werden wir uns erheben, um seine großen Taten zu bezeugen. Solange wir die Finsternis nicht als Finsternis sehen, solange bleibt die Wolkendecke unseres Lebens geschlossen. Aber wenn wir begreifen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns das Evangelium wieder kostbar werden zu lassen, dann reißt unsere Wolkendecke auf und sein Licht fällt in unsere Herzen. Und dann werden wir anfangen, wie von alleine, Jesus zu bezeugen. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, das schenke uns Gott. Amen.